Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Machbar-Folge. Podcast für Alltagsmissionare. Bei Machbar bekommst du Tipps, um deinen nächsten einen Schritt näher zu Jesus Christus zu führen. Mit dabei ist heute Nicola Vollkommer, die Co-Autorin von Wenn Kinder andere Wege gehen. Ihr Buch habe ich hier liegen, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, vor allen Dingen über das Thema. Nicola, schön, dass du da bist. Heute reden wir darüber, wie wir als Eltern und Geschwister damit umgehen können, wenn unsere Kinder eben, ja, oder Geschwisterkinder nicht mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, ja. Wir haben uns dafür im Vorfeld ein bisschen im Kollegium, im Bekanntenkreis und so weiter umgehört, ein paar Fragen dazu gesammelt. Da bin ich schon ganz gespannt darauf, was du uns dazu zu sagen hast. Ja, aber bevor wir so richtig loslegen, Nicola, da muss ich noch eben kurz was loswerden an meine Hörerinnen und Hörer. Als Alltagsmissionar bist du ja nicht alleine unterwegs und es gibt viele andere mit ähnlichen Herausforderungen und deswegen will ich dich einfach nur ermutigen, deine eigene Geschichte mit uns zu teilen. Denn genau diese persönlichen Erfahrungen, die machen unsere Community auch so wertvoll. Ja, ich bin so dankbar, dass der Podcast auch euch immer wieder eine Hilfe ist. Das schreibt ihr zumindest und immer wieder. Und gerne teilen wir auch eure Erfahrungen im Newsletter, wenn du magst. Und wenn du den Newsletter noch nicht kennst, dann melde dich an auf holkebach.org/machbar. Kannst du das machen. Dann verpasst du auch keine neue Folge mehr und auch nicht, was sonst in der Community passiert. Denn als Alltagsmissionar sind wir ja nicht alleine unterwegs, sondern auch gemeinsam. Ja, übrigens bin ich auch immer wieder auf der Suche nach Themen, nach Gästen. Wenn ihr da eine Idee habt, wo ihr meint, boah, den musst du unbedingt mal einladen oder die Person, die hat was zu sagen, dann schreibt mir das gerne, da freue ich mich drüber. Nicola, zurück zu dir. Du bist Engländerin, in Nigeria aufgewachsen und lebst jetzt seit vielen Jahren mit deinem Mann in Deutschland. Ihr habt 4 erwachsene Kinder, 12 Enkelkinder schon, das ist noch aktuell?
Ja, das ist immer noch 12.
Nicola, wie ist das bei euch? Sind genau. Eure Kinder mit dem Herrn unterwegs oder wieder unterwegs oder noch nicht unterwegs? Wie sind da deine Erfahrungen auch mit dem Thema? Ich weiß, ich starte gleich mit so einer persönlichen Frage.
Ja, schon. Kann ich sagen. Unterschiedlich kriselnd auch mit dabei und halt so, was alles dazu gehört.
Genau. Wir haben im Podcast immer wieder viel darüber gesprochen, wie man mit Menschen, die ja noch nicht im Glauben sehen, die außenstehend sind und wie man auch immer sagen will, über den Glauben reden kann, neue Beziehungen knüpfen kann, irgendwie in der Alltagsmission wachsen kann. Und jetzt geht es auch um die eigene Familie, ja. Also was viel, irgendwie viel persönlicher, viel intimer ist. Nicola, mein Eindruck ist, dass man so als christliche Eltern, ich habe selber auch 4 erwachsene Kinder mittlerweile, die Jüngste ist jetzt auch 18 geworden, aber dass man so als christliche Eltern immer wieder ganz schnell davon ausgeht, dass die eigenen Kinder auch automatisch den Glauben übernehmen werden, wenn man nur früh genug irgendwie immer wieder von Jesus erzählt, wenn man das so gut wie möglich vorlebt, wenn man sie vernünftig erzieht und so weiter, dass das so ein Selbstläufer ist. Also, dass es irgendwie... Wird das schon, dass man so als junge Eltern davon ausgeht. Aber wie können Eltern mit dieser, ja, ich würde mal sagen, Unsicherheit umgehen, dass es trotz aller Bemühungen auch eben keine Garantie gibt dafür, dass Kinder im Glauben sind?
Ja, ich denke, da muss man einfach realistisch sein, dass viele Faktoren mit einer Rolle spielen. Also bei mir war es sehr schwierig, dass ich in eine fremde Kultur hineingeheiratet habe. Das kam dazu. Da kommen verschiedene Einflüsse. Die Welt ist extrem antichristlich geworden. Selbst als unsere Kinder klein waren, also im Vergleich zu heute, fühlt sich das wie heile Welt an. Und wir dachten damals schon, dass es absolut, ja, sehr, sehr schwierig wird, Kinder christlich zu erziehen. Und man muss da realistisch sein, das ist eigenständige Persönlichkeit. Es ist ein heiliges Recht von jedem Menschen, auch unseren Kindern, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und ich meine, früher hatten wir ja ein bisschen diese, in den 80er Jahren, als wir junge Eltern waren, diese Mentalität, das Kind ist wie ein ungeschriebenes Blatt, so. Und an dir liegt es, was drauf geschrieben wird. Also ein bisschen Social Engineering, da würde sehr viel Druck und, wie du sagst, Selbstläufertum auf die Eltern gelegt. Es muss laufen, es wird laufen. Und extrem viele Erziehungsbücher. Die Machbarkeit der christlichen Kindererziehung wurde sehr betont. Und das ist extrem, also sehr viel Druck auf die Eltern. Es liegt 100% an euch. Und ich glaube, die Bibel lehrt uns schon eines Besseren, dass die Kinder auch kleine Sünder sind, wie du sagst. Und dass wir als Eltern können wir, denke ich schon, mit viel Anweisungen all die Eltern erteilt von der Bibel, wird schon vorausgesetzt, dass die Eltern eine große Rolle spielen. Das wissen wir so zum Beispiel. Die Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst die deinen Kindern einschärfen. 5. Mose 6. Wir kennen all diese Stellen. Ein Erbe vom Herrn sind Söhne. Sie fühlen sich nicht immer so an, aber sind sie. Und glücklich der Mann, der viele hat. Also es wird wirklich diese Bejahung. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Sprüche, der klassische Sprüche 7:2. Er wird nicht davon weichen. Und ehre dein Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Es wird schon vorausgesetzt und betont im Alten Testament in der altisraelischen Kultur, dass die Kinder in diese Kultur hineingeboren werden und die auch übernehmen werden. Das ist schon sehr stark, aber es ist sowohl wie auch. Und ich denke, das dürfen wir nicht vergessen, dass letztlich die letzte Entscheidung liegt beim Kind. Und das natürlich, das beobachten wir. Gell? Eltern, die wirklich so vorbildlich und attraktiv ihren Glauben vorleben, wo du denkst, wie kriegt das Kind es hin, nicht zu sein? Andere Familien, wo alles Mögliche schiefgelaufen ist und da kommt ein feuriger Diener Gottes dabei raus. Also das gibt's. Es ist eine gewisse Willkürlichkeit. Oder so, so fühlt es sich an. Gute Könige in der Bibel haben bescheuerte Söhne gehabt und umgekehrt. Es gab die wirklich böse Könige. Auf einmal kommt ein Josia dabei raus oder irgendein strahlender Mann Gottes dabei raus. Also diese Restunsicherheit steht gegen diese Machbarkeitsprinzip.
Ja, das hast du sehr klar formuliert. Wenn ich nochmal darauf zurückgehe, als Eltern gehen wir das natürlich irgendwie ungern zu, dass das ein grundlegendes Problem ist. Unsere süßen kleinen Kinder, ja, die sind auch Sünder. Sie brauchen Erlösung. Sie brauchen den Erlöser. Ja. Sie brauchen Jesus. Aber was bedeutet das für, also was bedeutet diese Erkenntnis auch für unsere Erziehung? Da würde ich schon gerne nochmal kurz reingehen.
Dass die Sünder sind.
Ja.
Ja, deswegen. Uns nicht vormachen, dass unsere anders sein werden wie alle anderen. Ich denke, das ist ein bisschen der Trugschluss von vielen neuen Eltern. Mein kleiner Schatz wird sowas nicht machen. Oder diese Hybris der jungen Eltern. Wir werden es richtig machen.
Ja, klar.
Hatten wir ja auch. Klar, wenn das Kind sich super entwickelt, ja klar, ich mein Kind und wir haben die richtigen Bücher gelesen und wir machen alles richtig, haken all die wichtigen Punkte ab. Ich denke, so ein gutes Schussrealismus kommt schnell genug. Ich habe ja jahrelang an der Schule gearbeitet auch und kenne diese Stimme. Mein Schatz würde sowas nie machen und die haben keine Ahnung, was ihre Schätze alles machen, wenn sie nicht zuschauen.
Willkommen in der Realität. Aber was...
Offen sein für alles, nicht empört sein, nicht entsetzt sein von irgendetwas, was geschehen könnte. Ich denke, das ist so eine gute, gesunde
Ein bisschen Realismus. Haltung, ja. Aber was ich nur so denke, ich meine, wir gehen dann auch her, uns ist es wichtig, dass alles in Ordnung ist und so weiter. Und wir setzen oft am Verhalten an in der Erziehung. Aber ich glaube, was wirklich notwendig ist, ist, dass das Herz angesprochen wird und dass die Herzenshaltung muss verändert werden. Das ist natürlich eine Gnade Gottes auch, der das geben muss. Aber dass man dahingehend auch mit dem Kind darüber spricht. Weißt du, ich kann dem Kind sagen, setz dich ordentlich hin und wir machen das so und so und so putzt man die Zähne und nein, es wird nicht gelogen und wie, du hast gelogen, du darfst nicht lügen und so. Aber vorzudringen zum Herzen und wirklich die Herzenshaltung anzusprechen und da hinein, für das Kind zu beten, aber auch Gottes Wort hineinzusprechen. Ich glaube, das ist notwendig, ne?
Ja, und die Beziehung zu dem Kind natürlich, dass man da man erklärt, warum und wieso und Einsicht gewinnt für das Verhalten. Und vieles ist natürlich Äußerlichkeit. Trainiere den Kind auf dem Weg, den es gehen soll. Trainiere es, nicht zu lügen. Trainiere es, zu helfen beim Abwasch. Trainiere es, wenn möglich, Sachen aufzuräumen. Natürlich wird es zwangsläufig viel äußerlich sein. Wir müssen ja miteinander leben. Und ich denke, im Christlichen das Problem ist, die Äußerlichkeiten können sehr, sehr schnell im Vordergrund stehen, bevor das Kind diese reife innerliche Beziehung zu Jesus überhaupt hat. Was ja sich auch nicht widerspricht. Du schaffst die Formen, auch nicht christliche Eltern erziehen ihre Kinder anständig, wenn sie halbwegs vernünftig sind. Da musst du nicht fromm sein, um dein Kind vermitteln zu können. Ich bringe dir diese Dinge bei, damit du lebensfähig bist. Das machen Leute auch ohne Gott, wenn sie wirklich gute Werte haben. Aber ja, du hast recht, es muss der Versuch sein, ans Herz ranzukommen. Und das geschieht hauptsächlich durch die Beziehung, die wir versuchen aufzubauen.
Aber wie können wir als Eltern lernen, so zwischen der Verantwortung, die ich habe als Vater, als Mutter und auch der Souveränität Gottes zu unterscheiden, wenn es um den Glaubensweg der Kinder geht? Ne? Also das, so wie Paulus sagt in Römer 9, steht es, glaube ich, es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also wie kann ich das unterscheiden? So, ne? Was ist meine Verantwortung und was tut Gott?
Wie im eigenen Leben. Das überschneidet sich. Das ist nicht entweder oder, es ist beides. Ich glaube, in unserer Elternschaft ist es das Wissen, die letzte Entscheidung kann ich nicht treffen für das Kind. Aber meine Aufgabe, klar vom Wort Gottes her, ist, ein Hirte zu sein und eine grüne Weide zu stellen und die Atmosphäre, wenn irgendwie möglich, so gut wie ich nur kann, ohne das verkrampft als Leistung zu sehen. Die Atmosphäre, in der das Kind optimale Chancen hat, Gott zu wollen und auf den Geschmack zu kommen. Also so würde ich das. Und diese letzten Entscheidung muss, oder diese letzte Entscheidung zwischen dem Kind und Gott. Oder Gottes Souveränität, ja, inwieweit, das ist diese uralte Frage, inwieweit Prädestination und so weiter, kommen wir ins Theologische, inwieweit ist es vorbestimmt, inwieweit entscheide ich.
Ja, es sind beides Wahrheiten, die man nebeneinander auch stehen lassen muss. Das kriegen wir nicht übereinander.
Da las ich neulich die Geschichte von Simson, auch so ein Kind, das seinen Eltern wahnsinnig Kopfschmerzen gemacht hat, wo er dann an dieser eine Stelle ist, wo er wieder so eine Weibergeschichte hat, und also Ärger hat mit den Philistern und wo es steht, aber seine Eltern wussten nicht, dass das von Gott her so gedacht war oder geplant war, wo er welche Philister erschlägt, aber es ist so ein richtiger Wildwuchs, der Kerl. Und sein Vater sagt irgendwie nicht doch und versucht immer die Scherben aufzufegen nachher, der Arme. Und dann kam dieser kleine Satz, er wusste nicht, dass Gott bei der Sache dabei war. Fand ich einfach interessant. Ich fiel mir zum ersten Mal auf, dass auch mitten in diesen chaotischen Umständen, dass Gott seine Finger mit im Spiel hatte und letztlich sein Ziel erreicht hat mit Simson, dass die
ein schönes Beispiel
erschlagen wurden. Für die armen Eltern, meine Güte.
Ja, aber ich fand es ein schönes Bild, was du gerade so aufgemalt hast, Hirte zu sein, auf grüne Weiden zu führen, wir als Eltern. Ne? Ich hatte ja auch schon anfänglich gesagt, dass wir uns umgehört haben, so bei Eltern. Und eine Frage, die immer wieder auftaucht, war so der Umgang mit Schuldgefühlen. Ja, wie gehen wir damit um, wenn diese Gefühle, ob berechtigt oder nicht, immer wieder hochkommen? Ja, wenn man meint, man hat selber versagt, man hat es vermasselt, wenn das Kind eben nicht im Glauben ist und sich nicht für Jesus Christus entschieden hat und das dann irgendwie auch zu quälenden Selbstvorwürfen führt. Was hast du da für einen Rat?
Ich denke, das bringt schon gar nichts. Das bringt das Kind nicht zurück. Ich denke, wo Schuld ist, muss Schuld bekannt werden, auch auf unserer Seite. Wir haben alle Fehler gemacht. Also es ist ein riesiges Vertrauensvotum von Gott, dass er uns unvollkommenen Menschen, kleine unvollkommene Menschen anfüttert. Und die sollen wir jetzt erziehen? Hallo? Also es ist, wir alle haben unsere Herausforderung damit. Und natürlich die Kombination. Ich kenne Leute, die einfach zwei ganz liebe, süße Kinder haben. Naja, wenn du 4, 5, 6 hast, ist die Chance größer, dass du irgendein Mafiosi dabei hast und irgendjemand ausbüchst. Was hat der, ich glaube, der Professor Eckstein hat gesagt, das Kind füllt immer die Sparte, die noch frei ist. Das fand ich echt interessant, dass je mehr das Kind sucht, seine Nische. Und natürlich, je mehr Kinder du hast, und es ist schön, viele Kinder zu haben, finde ich super, dann musst du dir im Klaren sein, dass da äußeren Faktoren mit eine Rolle spielen, die eigenen Fehler, die man durchaus bekennen darf und zugeben darf und da ehrlich sein. Und dann aber irgendwann muss man sein Leben wieder zurückerobern und sagen, ich gewinne das Kind nicht dadurch, dass ich mich anbiedere, verkrampft versuche, mich selber als Versagerin sehe, wahrscheinlich bist du das nicht. Man kann sein, dass du wirklich so gut wie du konntest, sehr weise und richtig bist. Und manchmal durch die Konfrontation mit einem Kind kommt man dann wirklich in Schwierigkeiten. Und was interessant ist im Wort Gottes, es gibt diese Machbarkeitseindruck, den man haben könnte, mach das und drück auf die richtigen Knöpfe und das perfekte Kind, das fromm, gut geratene, fromme Kind wird dabei rauskommen. Aber es wird wahnsinnig viel Verantwortung auf das Kind gelegt. Ich glaube, vor allem für Mütter in meinem Alter, ich treffe auch viele, die extrem leiden. Und wo ein etwas, ja, vielleicht übertriebene Familienkultur in christlichen Kreisen wahnsinnige Druck auf uns gelegt hat. Das ultimative christliche Glück als Frau in meiner Generation. Suchst deinen netten, gläubigen Ehemann und hast nette, gläubige Kinder. Dann bist du angekommen. Hm. Pech für die Singles, die keinen Ehepartner finden. Pech für die, die schwierige Kinder haben. Und manche sind einfach schwierig. Und dann, die Latte wurde sehr hoch gelegt durch die vielen Familienzeitschriften, Familienbücher, strahlende Familien, vorne auf Bookcovers. Und dann funktioniert es nicht bei dir, also in unseren frühen Jahren. Das Erste, was passierte, war, dass meine Mutter krebskrank wurde. Ich hatte eine sterbende Mutter in England. Wenig Geld für Flüge, wenig Geld für Babysitter, für Hilfe zu Hause. Ich fand das Kapitel nicht dazu in irgendeinem christlichen Buch. Wenn du am Ende deiner eigenen Kräfte bist, die Eltern schwächeln, du hast kleine Kinder, keine Hilfe, im Ausland, Mann sehr, sehr viel eingespannt. Und da fing ich an, mir zu überlegen, was sagt die Bibel über das Leben selber, wenn wir nicht diese perfekte, wohlstandschristliche Familie haben, wo man sich alles Mögliche leisten kann, Candlelight Dinner, Date Night mit deinem Mann einmal die Woche. Das war nicht drin für uns. Und da habe ich dann damals schon angefangen, das ein bisschen anders zu sehen. Kindererziehung ist, wir erziehen sie mitten im Leben, wo die Dinge schief laufen werden, wo die Oma frühzeitig stirbt, wo nicht genug Geld ist, um den tollen Urlaub zu machen, den die Kumpels machen, wo alles Mögliche dazwischen kommen kann. Also ich bin in Nigeria groß geworden, wir hatten einen Krieg, ich war 7, habe Leichen gesehen. Jesus war auf der Flucht, als er ein kleines Kind war. Und ich glaube, das nimmt den Druck weg, Christian, ein bisschen. Wenn man sieht, Kindererziehung ist das Beste, was ich geben kann in einer gebrochenen Welt, mit gebrochenen Menschen. Und dann, wie ich dann anfing zu sagen, in der Bibel wird auch Verantwortung auf die Kinder gelegt, ihren Eltern zu gehorchen, ihre Eltern zu ehren. Also bei den Verheißungen, die da sind, für die Ehre, für die Eltern, müssten riesige Kongresse dazu stattfinden. Um das ein bisschen dahinter, da wird nichts gesagt. Nichts gesagt, wie wichtig das ist. Wie viel Segen, das einzige Gebot mit einer Verheißung. Du wirst lange leben. Und der eine, war das ein junger Mann, der seine Mutter verflucht hat? Und die Strafe, die Steinigung? Natürlich, in unserer heutigen Zeit ist es unvorstellbar. Wo war das? In 2. Mose oder irgendwo? Aber man sieht, wie wichtig das in den Augen Gottes war. Und wie Verantwortung auch auf diese Kinder wird. Und ich glaube, da müsste eigentlich viel mehr dazu gesagt werden, dass da auch Verantwortung ist, ob das Kind Christ ist oder nicht. Ich glaube, da musst du auch nicht fromm sein, um deine Eltern zu ehren. Dazu kommt auch noch eine Sache. Ich bin viel in Frauentreffen unterwegs und es gibt kaum ein Treffen, wo nicht ein blutendes Mutterherz ist. Wir wurden, uns wurde gesagt, zu Hause bleiben, haben wir gerne gemacht in unserer Generation. Die meisten von uns waren zu Hause, auf Beruf verzichtet, sogar manchmal auf Studium verzichtet, um gerne mit diesen Kindern und mit Freude. Ich würde es nie anders machen. Und dann profitieren diese Kinder davon. Und es ist viel in meiner Generation, unsere Generation in christlichen Kreisen, verdienen irgendwann doppelt so viel wie die Eltern, sind gebildet, sind geschickt und dann wenden sich vom Glauben ab und kommen nur mit Vorwürfen. Alles war so eng, alles war so. Und da irgendwas steigt in mir hoch, ein bisschen eine Rebellion. ich war mit einer Frau zusammen, Pastorentochter. Ein super gutes Leben, fährt ein schickes Auto, ist nicht mit dem Herrn unterwegs, aber nur profitiert von ihren Eltern, die ihr Werte auf den Weg gegeben hat. Sie hat soziale Kompetenzen gelernt, ist quasi im Gemeindehaus groß geworden. Nur Klagen gegen ihre Eltern. Also ihr Vater starb mit einem gebrochenen Herzen. Gewagt, ihr zu sagen, siehst du nicht, wie viel? Du wärst nicht das, wer du, das, was du bist. Reich, gut unterwegs im Leben. Ist da keine Dankbarkeit, dass diese christlichen Werte, diese christliche Erziehung vielleicht auch dazu beigetragen hat? Und das Hohn und Spott völlig fehl am Platz ist, ob du jetzt mit Jesus gehst oder nicht. Das ist ein Phänomen, das extrem grausam und wo diese Frauen kein Lobby haben. Die da sitzen nach 30 Jahren, wofür war das alles? Das Kind verachtet mich nur, sogar bis dahin, dass Zugang zu den Enkelkindern verwehrt wird.
Ja, sehr schmerzhaft.
Herr Professor hat eine Mutter, die Putzfrau war. Und da war auch ein Gespräch, das ich geführt habe und gesagt habe, du wärst kein Professor jetzt, wenn dein Putzfrau-Mama nicht zu Hause gewesen wäre.
Eine Erinnerung daran, auch einfach, dass man auch als Kind auf Schultern steht. Ne? Ja. Aber wenn wir nochmal auf die Eltern schauen.
Unabhängig, fromm oder nicht. Ich denke, das ist
jenseits. Aber wenn wir nochmal auf die Eltern schauen, egal was man richtig oder falsch alles machen kann, aber in eurem Buch hier beschreibt ihr das auch so, dass sogar der perfekte Vater, nämlich Gott, verlorene Kinder hat. Wie kann das eine Ermutigung sein für die, die da betroffen sind? Was ist unsere Verantwortung?
Ich denke, wie in allen Schwierigkeiten im Leben, es gibt einen, der weiß, wie es sich anfühlt. Ja, all diese Warum-Fragen. Dass egal wie tief wir fallen, ob das Krankheit ist, ob das Trauer in der Familie, ob es Enttäuschung mit unseren Kindern, Einsamkeit, es gibt immer den einen, der tiefer gefallen ist. Und das antwortet nicht die Frage, aber es vermittelt mir und zeigt mir, dass ich nicht alleine bin. Auch mit Schuldgefühlen und dass ich nicht disqualifiziert bin, das muss ich den Frauen noch und nöcher sagen. Viele sitzen da, auch in der Ehe sind nicht sehr viele Ressourcen oder Nahrung, weil es die Männer manchmal weniger runterzieht als die Frauen, die wirklich ihr Leben dafür gegeben haben. Du bist keine Versagerin. Wie oft muss ich das sagen? Ich muss es mir selber sagen, wenn ich mir wie eine Versagerin vorkomme. In der Bibel wirst du nicht an deinem erfolgreichen Familienstatus gemessen. Das finden wir nirgendwo. Viele Stellen, wir wissen nicht mal, welchen Status sie haben. Wir wissen nicht, ob Deborah Kinder hatte. Wir wissen nicht, ob Maria und Martha verheiratet waren. Es wird nicht so betont, wie wir das manchmal betonen. Sagen wir mal so, als Zeichen deiner Geistlichkeit oder deiner gelungenen Frömmigkeit. Wie viele perfekt fromm ausgeputzte Kinder du vorzeigen kannst. An keiner Stelle wirst du daran identifiziert oder definiert. Sonst wiederum hätten die Singles Pech. Und Single sein wird sehr hoch bewertet in der Liebe. Und ich denke, in diese Richtung gibt es sehr, sehr vieles, was Mut macht im Wort Gottes.
Du, ich würde gerne reden mit dir über die Aufgabe der Eltern und auch der Gemeinde. Eltern müssen sich so als Missionare eher in der Familie sehen, denke ich. Auch wenn die Gemeinde eine wichtige Rolle in der geistlichen Erziehung unserer Kinder spielt, ist es ja eigentlich vorrangige Aufgabe der Eltern. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist ein bisschen umgekehrt, ne? Dass man als christliche Eltern sagt, ja, meine Kinder, die gehen in die Kinderstunde, in die Sonntagsschule oder in Teenie-Kreis, Jungschar und so weiter. Und da werden sie gebildet, da bekommen sie was mit. Du bist ja als Speakerin, hast du auch gesagt, bist ja öfters wo eingeladen, hältst Vorträge und so weiter, deiner Arbeit auch als Lehrerin mit vielen Eltern in Kontakt. Nicola, was würdest du sagen? Im Großen und Ganzen machen wir als Christen einen guten Job? Als Eltern?
Als Eltern. Wir tun unser Bestes. Unter manchmal schwierigen Umständen. Ich denke, dieses Community ist absolut entscheidend. Würde ich sagen, das ist die grüne Weide, die wir stellen dürfen. Aber genauso wie du das gesagt hast, es ist kein Ersatz für das Elternhaus. Es ist both and, sowohl wie auch. Und wir kennen Familien, die Kinder gingen jahrelang alles, das ganze Programm durchgemacht, von Kleinkindgruppe bis hin zu Teenies und kommen am Ende raus und sind nicht gläubig. Und ich denke, das ist die Stelle, wo ich wirklich sagen würde, Eltern, sorgt dafür, in frühen Jahren Teil einer soliden Community zu sein, die euren Kindern jeden Grund gibt, im Glauben zu bleiben, weil es auch Spaß macht. Die Kinder müssen sehen und schmecken, dass der Herr gut ist, bevor sie ihn kennen. Die müssen Gründe haben, nächsten Sonntag wiederzukommen. Und da, für mich wäre jede Bestechung da möglich. Ob das die Schleckel ist, nachdem du dein Vers gelernt hast, oder Anreize ohne Ende, sorgt dafür, dass sie gerne in die Gemeinde gehen. Ich glaube, das können wir. Und auch durch unser eigenes Vorbild. Also wenn jede kleine Wehwehchen reicht, um dich 3 Wochen vom Gottesdienst zu halten, dann kann ich jetzt schon sagen, deine Kinder werden später lieber in die Disco gehen. Oder wenn du 6 Sonntage fehlst, weil du eine Woche in Urlaub gegangen bist und 3 Sonntage vorbereiten musstest und 3 Sonntage dich davon erholen musstest, dann das vermittelt Signale. Das Leben mit Gott läuft nebenher, falls es was bringt, aber ist uns nicht arg wichtig. Da würde ich sagen, liegt schon sehr viel an uns als Eltern, was wir vorleben. Ob die Kinder dann guten Grund haben, ihr Glück in der Gemeinde zu suchen. Nicht als Ersatz für zu Hause. Das ist ja klar. Und dann können wir wenigstens sagen, daran lag's nicht. Und da würde ich sogar sagen, zieh um, wenn es sein muss. Wechsel den Beruf, wenn es sein muss, um ja diese Kinder ins Haus des Herrn zu bringen. Frühzeitig. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sich mit einer gelegentlichen christlichen Freizeit oder so über Wasser.
Du meinst, die Zeiten sind vorbei, weil der Druck von Seiten der Welt, der Kultur, in der wir leben, einfach so groß ist, dass man so überhaupt gar keine Chance hat, oder?
Früher hat es gereicht, ab und zu ein Bild von Adam zu fritzen.
Okay.
Also, die sind ja stundenlang in der Schule.
Ja.
Und was setzen wir dagegen? Eine harmlose Sonntagsstunde. Ja,
es ist ein Tropfen auf den heißen Bilder. Stein, ne?
Und dann auch. Ja, absolut. Also so jedes Mal, wenn die Gemeinde Türen offen sind, schickt die Kinder hin, würde ich sagen. Das, was dagegen gesetzt wird. Und dann richtige Wort Gottes Lehre. Also nicht nur Daniel wurde gerettet von den Löwen, Gott rettet uns von allen Löwen. Nein, tut er nicht. Sondern was wäre passiert, wenn Daniel nicht gerettet worden wäre von den Löwen? Also richtig in die Tiefe gehen mit den Kids und nicht nur nette Geschichten erzählen. Also das wäre ein Thema, das uns sehr beschäftigt, ohne dass wir alle Antworten haben. Wie können wir Wort Gottes frühzeitig in diese Herzen hineinpflanzen, dass sie begreifen, um was es geht, dass es bei Noah nicht nur um die netten Tiere geht? sondern warum hat er diese Arche gebaut? Hätte ich die Arche gebaut an seiner Stelle? Die Wege Gottes verstehen. Und ich denke, das ist die Herausforderung.
Ja, da gibt es ja auch ganz schöne biblische Beispiele. Ja. Ne? Ich dran denke an Timotheus, ne? Die Mutter Eunike, die Großmutter Luis. Das war irgendwie so eine Gemeinschaftsarbeit auch, so ein Hand in Hand. Ne? Die haben mitgearbeitet an der Prägung dieses jungen Mannes und irgendwie, ja, Gottes Wort, Gott selbst lieb zu machen. Ne?
Und das Dorf erzieht das Kind.
Das richtige gucken, Dorf ist.
Das richtige Dorf. Und dass die Kinder zum Beispiel Social Media, das Internet, ein riesiges Thema hat, die anderen dürfen alle auch. Ja, aber was ist das, wenn ich in einer Community bin, wo die anderen nicht auch dürfen, sondern wo wir rausgehen? Pfadfinderarbeit, samstags durch die Landschaft stampfen und sonntags im Gottesdienst, sonntagabends. Mein Vater, die hatten sonntagmorgens Gottesdienst, sonntagnachmittags Bibelarbeit, sonntagabends evangelistische Gottesdienste. Der ganze Sonntag war voll. Vielleicht müssen wir ein bisschen zurückkommen, dass wir echt Leben im Haus des Herrn haben und jede Zeit was los ist und riesige Anreize, dass die Jugendlichen wiederkommen und immer wieder sie super Kumpels haben, dass es viele Männer gibt, die da involviert sind, nicht nur die Frauen, Vorbilder, Musik.
Du, Nicola, das sprichst du mir so aus dem Herzen, dass selber dieses Privileg erleben dürfen. Wir haben viele Jahre in dem Gemeindegebäude gewohnt und unsere Kinder, die wollten immer alles mitnehmen und weißt, die waren noch so klein und die wollten, was macht die Jugend und wollten dabei sein und haben immer, die waren noch gar nicht bereit für das Kinderstunden, Jungscha-Alter. Wir haben sie mitgenommen und mein Eindruck war, es hatte einfach einen positiven Einfluss. Eine Kultur, wo sie gerne waren, wo sie irgendwie sich auch angenommen gefühlt haben. Das ist so wichtig. Ich habe jetzt in einem Podcast mit dem Matthias über Dekonstruktion geredet. Und er sagt, ein häufiger Grund dafür, dass junge Menschen oder Menschen, die überhaupt vom Glauben abwenden, die eigentlich christlich erzogen worden sind, weil sie keine offene Kultur hatten in der Gemeinde, wo man ihre Glaubensfragen ernst genommen hat, wo man einfach nur gesagt hat, nee, wir machen das so und fertig. Und das ist fatal, ne?
Ja, genau. Und die müssen in der Gemeinde, ich glaube, da gehe ich drauf ein in dem Buch ein bisschen, da gibt es ein Kapitel
kommen über wir gleich Gemeinde. Noch zu, ja.
Sie müssen in der Gemeinde pubertieren dürfen, ohne dass irgendjemand entsetzt und empört ist, weil sie wagen, Fragen zu stellen. Warum gehört Sex in die Ehe? Warum? Es gibt gute Gründe, da musst du auch nicht fromm sein. Warum glauben wir an die Autorität der Bibel? Weil es vernünftig ist, weil es gute Gründe gibt. All diese Sachen, die gelüftet werden und ein Rahmen, wo diese Beziehungen entstehen können, wo diese Gespräche stattfinden. Wir machen uns auch, also wir beschäftigen uns sehr damit, ohne die Lösungen zu haben. Also da unterhalten wir uns mit vielen, schauen nach Vorbildern, die das auch machen, weil wir Christen, wir dürfen nicht hinter den Zeitgeist hinterherhinken. Wir leben in anderen Zeiten jetzt, wo so vieles nicht selbstverständlich ist. Und ja, gut, dass du das angesprochen hast, finde ich total wichtig, dass Kinder alle Fragen loswerden sollen und auch Antworten bekommen und Begleitung. Der Anziehungskraft von einer guten Beziehung ist immer noch stärker als Internet. Das ist ja, und sie müssen den Geschmack für Live-Beziehungen haben, das stärker zieht als die Reize von Social Media und so weiter. Ich glaube, das ist die Herausforderung.
Ja, Nicola, was kann man aber tun, wenn man alleine dasteht? Also wenn mein Partner zum Beispiel im Glauben schwankt oder vielleicht sogar gar nicht gläubig ist, wie beeinflusst das so die geistliche Erziehung der Kinder?
Es macht es schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Ich denke, da muss man, je nachdem, es gibt nicht glaubende Ehepartner, die wohlwollend sind. Das ist natürlich hilfreich. Dafür würde ich kämpfen, dass ich mit meinen Kindern in die Gemeinde gehen kann und sie christlich erziehen, da einen Weg finden. Und ich meine, auch in jeder Partnerschaft, kein Ehemann und keine Ehefrau was dagegen, wenn der andere in Sport geht oder ein Hobby hat oder Skifahren oder was auch immer. Wieso muss es immer so ein Theater sein, wenn es um den Glauben geht? Und was wir versuchen als Gemeinde ist, dass die nicht glaubende Teile der Familie oder Andersglaubende, dass sie trotzdem auf unserem Radarschirm sind, dass sie eingeladen werden zu Grillfesten oder dass sie nicht ausgeschlossen werden von allem. Ich glaube, da kann die Gemeinde auch einiges machen, dass sie eingeladen werden, dass man sie kennenlernt, dass sie dass sie die Gemeinde nicht als Konkurrenz empfinden. Und da Gespräche miteinander, soweit es geht, aber ich glaube, da ist der Widerstand natürlich oft größer, aber das würde ich mir wahrscheinlich nicht gefallen lassen wollen, dass ein ungläubiger Partner sagt, du darfst nicht in die Gemeinde gehen, darfst die Kinder nicht mitnehmen. Mhm. Würde ich kämpfen. Versuchen, weise zu kämpfen, ja, und gewinnend, ja,
das
zu kämpfen.
Das ist eine große Herausforderung. Aber was mache ich, wenn zum Beispiel mein 13-jähriger Sohn sagt, ich habe keine Lust, morgen mit in die Gemeinde zu kommen?
Da würde ich auch kämpfen, wenn er 13, wenn er 16, 18 wäre, ist ein bisschen anders. Mit 13 würde ich sagen, ja, du hast auch keine Lust, deine Mathehausaufgaben zu machen. Aber komm, es gibt Sachen, die wir einfach ohne Lust machen. Die Statistik von Kindern, die mit dem Herrn gehen, wo ein bisschen Druck da war. Ich rede nicht von Zwang, aber solange wir als Familie unter einem Dach leben, wir machen es so, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer von der Statistik her, dass das Kind zum Glauben findet. Wenn es mit 13 schon nicht mehr gehen muss, dann würde ich sagen, die Chancen sind ziemlich gering. Da würde ich auch so weit kämpfen, wie meine Weisheit es erlaubt. Und sagen, es gibt und Anreize bieten. Ich habe auch nicht immer Lust auf den Gottesdienst. Ja, so. Und es gibt Dinge, die wir machen, weil sie richtig sind. Und dann ab 18, wenn du dein eigenes Geld verdienst oder weggehst, dann kannst du wirklich selber entscheiden. Aber bis dahin, wenn Mathe und Englisch und Deutsch Hausaufgaben wichtig sind, dann wie viel mehr diese Sachen, die mit der Ewigkeit zu tun haben. Dass man sich wenigstens damit kräftig auseinandergesetzt hat als Teenie, dass du weißt, was du ablehnst, wenn du es ablehnst. Das wäre Argumentationslinie.
Ja, teile ich voll. Habe ich auch so praktiziert. Aber ich weiß es auch von anderen aus der Gemeinde, die sagen, ja, man darf die Kinder nicht, die Jugendlichen nicht zwingen. Die müssen es irgendwie selber wollen. Und aber ich sag auch, du gehst ja auch in die Schule. Also ich meine, weil du einfach musst, ne? Also das ist einfach so. Nee, wir gehen in die Gemeinde, du kommst mit. Und meine Erfahrung war auch eigentlich immer, auch wenn sie mal keine Lust hatten, das kam dann wieder. Wenn das Setting und die Kultur in der Gemeinde so ist, dass sie dann auch sich freuen. Genau. Ja.
Ja, stark zu einer starken Familien, selbstverständlichen Familienkultur dazugehört. Ich frage sie auch nicht, ob sie sich Zähne putzen wollen. Das gehört halt dazu.
Ja, ja, wir haben...
Und dann ist der
wir haben ja ein bisschen jetzt über die Verantwortung der Eltern gesprochen, aber auch der Gemeinde, den Rahmen zu schaffen dafür, Kinder ernst zu nehmen, junge Menschen, junge Erwachsene. Aber welche Rolle spielen da vor allen Dingen Männer? Also warum sind männliche Vorbilder so wichtig? Also
von der Bibel her sind es oft die Männer, die Verantwortung tragen. Das gibt jeder Junge oder Mädel diese Vaterschaftssehnsucht. Also ich sehr, wie ich für Frauen in aktiven Frauen in Gemeinden, ich will Männer vorne sehen, da die Vaterschaft ausstrahlen, Vorbilder sind, stark sind. Was hat jemand gesagt? Ein Zeichen, Merkmal von einer gesunden Gemeinde ist, wenn es viel Kinderlärm gibt und Männer, die laut singen. Und ich denke, eine der Krisen ist der Rückzug der Männer. Teilweise, weil die Frauen zu viel an sich reißen, absolut, und dann ziehen sich die Männer automatisch zurück. Also es kann in beide Richtungen pendeln, dass die Frauen eingeschüchtert werden, verunsichert werden, zum Schweigen angehalten, ist ungesund, aber auch das andere.
Den Mund nicht aufkriegen, ja. Und die Frauen dann den Raum einnehmen, ja.
Ja, und ja, es ist wiederum ein Miteinander. Und ich denke, es ist urgesund, wenn Männer Kinderdienst machen, wenn Männer bei den Zweijährigen sind. Wenn es nicht nur so die Kindertanten machen das schon. Sondern wenn Männer nicht nur auf der Kanzel sind, sondern auch bei den kleinen Kindern und von vornherein. Und ich glaube, das gibt Kraft und Klar können Frauen einen riesigen Einfluss haben, haben wir bei Timotheus gesehen, da ist kein Mann im Spiel. Aber ich glaube, ideal ist es schon, wenn so viele Männer, und es kostet seinen Preis. Mein Vater war ein Geschäftsmann und sehr beschäftigt von Montag bis Samstag. Sein Sonntag war voll damit, Kinder hin und her in Gottesdienste zu transportieren. Kilometer weit zu fahren, um uns in eine gute, gesunde Kinderstunde zu bringen. Das war in Afrika damals. Ich bin so dankbar, dass er es gemacht hat. Und viel Freizeit war nicht drin. Also nichts. Dann ging er, manchmal hat er selber gepredigt in der afrikanischen Gemeinde. Und dann Montag ging es wieder an die Arbeit. Also nichts mit, ich gönne mir jetzt einen Tag frei. Wir waren sein freier Tag. Ja, schön. Und er hat es nie bereut. Also er hat das wirklich als Privileg gesehen. Und ich denke, dass diese Mentalität müssen wir haben. Ich darf dem Herrn dienen. Ich darf eine Lebensaufgabe draus machen und nicht nur Jugendreferent für 2 Jahre und dann bin ich wieder weg, sondern ich gebe mein Leben für die Jugendarbeit dieser Gemeinde. Wie wäre es damit? Und begleite diese Kinder durch. Und da haben wir das Privileg, einen tollen Jugendleiter zu haben, der jetzt die 3. Generation durchschleust von, oder 2. oder 3. Und einfach, das ist sein Herz und seine Frau cool. zusammen. Und das zu ermutigen und zu belohnen, auch aufzuwerten, egal in welchem Bereich der Kinderarbeit, ob Pfadfinder, Jungschar, egal was man es nennt, kleine Kindergruppe, die Menschen wirklich zu wertzuschätzen.
Was denkst du, was würdest du sagen, was für Themen sollten da besprochen werden? Jetzt gerade im Kontext der Gemeinde, in der Jugend zum Beispiel, wenn du so ein Leiter vor Augen hast, der es jetzt schon in der 3. Dekade macht, was sind das für Themen, die der auf dem Herzen haben, die das Ehepaar auf dem Herzen hat?
Müsste man ihn fragen. Also bei uns, und es gibt ja tolle Gemeinden, die tolle Jugendarbeiten machen, wo wir auch sehr viel versuchen zu lernen von ihnen. Bibelarbeit, so klassische Bibelarbeit, finde ich super, dann einen Brief von Paulus durchzumachen. Schwarzbrot, aber dann auch die Themen. Also einmal im Jahr kommt bei uns Sexualität und Sexualethik. Mindestens einmal, ich glaube, die inzwischen machen sie es 2-mal im Jahr, wie wir Beziehungen leben zwischen den Geschlechtern, wie wir uns verhalten, bevor wir verheiratet sind, wie wir den richtigen Partner finden, so all diese Dinge. Internet, Social Media ist ein großes Thema. Ich denke, das kommt auch immer wieder vor. Und dann die Autorität der Bibel, die Glaubwürdigkeit und diese Kids zum Bibellesen zu bringen, frühzeitig. Und Bibelverständnis, warum glauben wir das, was da steht? Obwohl es so gegen den Zeitgeist, warum ist es mit der Naturwissenschaft vereinbar? Auf ganzer Linie. Und kein Widerspruch zu der Realität des Lebens. All diese brisanten Fragen und auch die offenen Fragen, wo es keine Antworten gibt. Ich denke einfach Beziehung, Fragen, Wort Gottes, Liebe fürs Wort Gottes, das ihnen zutrauen. Dass sie einen natürlichen Hunger nach Wahrheit haben. Manchmal verstehen Kinder Dinge besser.
Was ich auch wichtig finde, kannst du aber auch mal sagen, was du davon hältst, ist so diese Jüngerschaftsbeziehung. Wir nennen das bei uns in der Gemeinde so Zweierschaftsbeziehung. Das ist auch durchaus ein älterer, also so, ich sag mal, ein 35-Jähriger mit einem Jugendlichen zusammen in der Bibel liest, sich trifft, einen Austausch haben, so ein One-on-One.
Das finde ich auch super.
Auch,
So Bibellesegruppen und Bibellesepartnerschaften. Genau. Ja, vor allem bei den Jungs, die nicht so von der Seele reden, so dass sie dann über das Wort Gottes und dann macht er auch super Erfahrungen. Ich finde, das kann wirklich eine Ermutigung sein.
In eurem Buch hier, wenn Kinder andere Wege gehen, da schreibt ihr, berichtet ihr von jungen Christen, die sich bei der Partnersuche schwer tun, weil die christlichen Mädels humorlos übergeistliche Mauerblümchen und die christlichen Jungs oft harmlose Weicheier sein. Ja, wie kann denn Gemeindejugendlichen da konkret helfen im Glauben? Starke.
Das hat zitiert, das ist nicht meine Meinung.
Ja, nee, das ist Zitat, genau. Aber wie können Gemeindejugendlichen helfen, ihren Glauben stark attraktive Persönlichkeiten zu entwickeln? Also
selbe Vorbilder sein. Ich glaube, es soll viel mehr gelacht werden unter Christen. Wir nehmen uns selber furchtbar ernst. Ich bin kein Christ sein muss Spaß und cool sein. Ich glaube, es ist beides, wiederum beides, gell? Wer wirklich tief im Wort Gottes lebt und wirklich ernsthaft mit Jesus geht, ich glaube, da kommen coole Persönlichkeiten dabei raus. Und ich glaube, unsere Mädels müssen ermutigt werden, selbstsicher zu sein, ihre Stimme zu finden. Evangelisation sehr wichtig, mit den Jugendlichen raus auf die Straße. Und die Jungs ermutigen einfach auch zu sich zu stehen und ja, wirklich Persönlichkeiten zu werden und gute Bücher zu lesen, Vorbilder, Hudson Taylor, Amy Carmichael, diese alten Helden. Ich glaube, das macht unser Jugendleiter auch, dass er ab und zu mal so ein Heldengeschichten durchmacht. Vorbilder, ich glaube, das ist es. Und dass man ruhig und nicht übergeistliche Shows abziehen. Das muss auch nicht sein. Deine Gebete müssen nicht eine ganze Predigt sein, um andere zu beeindrucken. Da hat Jesus ein paar
Sachen gesagt.
Und das ist eher abschreckend. Sondern eher durch deine Persönlichkeit. Lass sie aufblühen. Trau dir was. Und auch den Jugendlichen vermitteln. Wir haben was zu geben. Meine Güte, wir müssen uns nicht entschuldigen für dieses Evangelium. Was hat die Welt zu bieten als Alternative? Nein, danke. Und das ihnen einzuprägen. Wir sind nicht stolz, aber wir haben die coolste
Message,
die es gibt. Und dürfen ruhig dazu stehen und das austragen, mit in die Offensive gehen und nicht unsere kleine Ghetto zu verteidigen, damit die Welt nicht reinkommt. Nein, raus in die Welt, hol die Welt rein. Aber sei so stabil, dass du derjenige bist, der den Trendsetter ist, der die Welt beeinflusst und nicht umgekehrt. Genau,
das sehr ist gut. Das war ein Plädoyer für Alltagsmission. Nicola, in eurem Buch, da zitiert ihr einen ehemaligen Ausbrecher vom Glauben, der jetzt selbst sehr aktiv in der Gemeinde ist, in der Gemeindearbeit steht, und er sagt, aus einer Erlebnis- und Konsumkultur in Gemeinde entstehen keine seriösen Nachfolger. Also auf Seite 146, wenn ihr nachlesen wollt, in dem Buch steht's. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Das genau, das ist das, was wir wiederum, dieser Punkt, viele Gemeinden versuchen durch Coolness die Jugendlichen am Ball zu halten. Und das haben wir erlebt, das wirkt nicht. Wenn die Gemeinde versucht, der Welt nachzuäppeln, ist es nur peinlich. Sondern wirklich den Jugendlichen zuzutrauen, dass sie auch Jünger Jesu werden, dass sie die Bibel selber lesen, dass sie beten, dass sie nicht nur zum Tischkicker gehen, sondern auch zum Gebetstreffen, dass sie mit raus auf die Straße gehen und nicht nur kommen, wenn es gegrillten Steaks gibt oder so. Wir muten ihnen sogar zu, dass wir alte Choräle wieder singen. Also wir sind sehr stark die Feiert-Jesus-Kultur gewesen, gesehen haben, oder immer noch sehen, dass diese Vorbilder der Kirchenväter, diese Vorbilder der deftigen alten Texte, die manchmal viel mehr robustes Evangelium rüberbringen als touchy feeling, mir geht's wohl bei dir, Herr. Nein, mir geht's nicht immer wohl bei dir, Herr. Manchmal finde ich's richtig krass, dir nachzufolgen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen eine Tendenz in vielen christlichen Werken. Lasst uns das Attraktivsein an oberster Stelle. Lasst uns die Themen Buße, Umkehr, Sündenerkenntnis, Hölle, Gericht außen vor lassen, um attraktiv zu sein. Meine persönliche Meinung ist, meine Erfahrung ist, die Rechnung geht nicht auf. Dann hast du hast nicht Nachfolger Jesu am Ende. Du hast Christen, die unterhalten werden wollen. Und das ist anstrengend. Da kann es verschiedene Meinungen geben, aber ich denke, the good old gospel, gute alte Jüngerschaft, Nachfolge Jesu, das Buch ändert sich. Das Buch hat sich nicht angepasst an jede neue Kultur, sondern steht, natürlich die Stilfragen können sich ändern, die Arten, wie wir an Menschen rankommen, aber die Message muss die gleiche bleiben, auch für Jugendliche, auch für Kinder.
Cool.
Genau. Und das entspricht unseren Beobachtungen.
Nicola, bevor wir zu unserem letzten Block kommen und ein bisschen drüber reden wollen, über Betroffene und auch werdende Eltern, praktische Tipps und so weiter. Ich, Darum Ostern. Nicola, kennst du Darum Ostern? www.heukelbach.de. Das ist eine Kampagne von Heukelbach. Jetzt.
Ja, genau.
Jetzt zur Osterzeit. Euch, genau. Wir haben da wieder ein paar schöne Karten gemacht, die ihr euch gerne bestellen könnt, liebe Alltagsmissionare und die ihr den Podcast hier hört. Darum, Ostern ist echt ein perfektes Tool für deine Alltagsmission. Link findest du in der Beschreibung. Bestellt euch die Karten, verteilt sie. Auch auf der Webseite sehr schön argumentativ über die Auferstehung. Was für Argumente gibt es für die Auferstehung, die Tatsachen der Auferstehung? Scrollt euch mal durch diese immersive Seite darumostern.de und teilt sie auch gerne anderen, damit noch mehr Menschen erfahren, warum wir eigentlich Ostern feiern. Ja, es gerät immer mehr in Vergessenheit. Okay, das war ein kleiner Werbeblock. Machen wir weiter mit dem Thema. Mit wem kann man darüber reden, ohne die Kinder, solange sie noch jünger sind, zu Hause sind und so weiter, bloßzustellen? Also gerade wenn es um das Thema geht, welche gesunden Grenzen haben wir auch in Bezug auf Schule, Social Media, Freundeskreis, was sinnvoll ist, ohne dass Kinder sich irgendwie kontrolliert oder bevormundet fühlen?
Ja, ich denke, da ist das Miteinander auch wichtig, ohne eine Dratschkultur entstehen zu lassen, ohne Vergleichen. Ich glaube, diese, und das ist die Herausforderung, dieses zur Seite schielen, wie machen die das, mache ich das genauso gut wie die, warum ist ihr Sohn so toll und meine so schwierig im Moment, dass wir dagegen arbeiten, dass wir alle unsere Baustellen haben werden. Wehe dir, wenn du denkst, du machst es besser wie alle anderen, hast die richtigen Bücher gelesen. Und dann Austausch mit einem engen, vertrauensvollen Freundeskreis finde ich sehr wichtig. Dass man füreinander betet, miteinander betet, ohne dass Vertrauen gebrochen wird oder das Kind bloßgestellt wird, sondern um das Kind, dem Kind zu helfen. Die Motivation muss richtig sein. Nicht, dass ich dastehe als perfekte Familie. Nicht, dass mein Image, mein Ruf geschützt wird. Was werden die Leute sagen? Das spielt überhaupt keine Rolle. Es muss immer um das Kind gehen. Und ich denke, da ist Austausch wichtig. Welche Grenzen habt ihr? Wie macht ihr das? Dass eben diese gemeinsame Kultur, dass die Kinder bei allen Unterschiedlichkeiten, also meine Kinder durften manchmal Filme anschauen, die anderen nicht anschauen durften oder noch nicht. Oder da darf es ruhig verschiedene Vorstellungen geben, ob sie das anschauen dürfen, ob es das zu jung ist und so weiter, ob sie schon in Social Media. Aber Austausch ist wichtig, weil da kriegt man Ideen und auch Mut. Hey, vielleicht kann ich es meinen auch zumuten, zu sagen, also kriegst du ein Handy erst ab dem Alter. Die anderen haben auch keine, komm, mach kein Theater drüber. Es schützt dich. Also solche Gespräche, denke ich, sind schon wichtig, ja, um einen selber Mut zu machen.
Wie habt ihr das zu Hause gemacht, dass ihr eine Atmosphäre geschafft habt, in der eure Kinder gerne auch mit euch über den Glauben, auch vor allen Dingen über die Zweifel und die Fragen geredet haben, dass man darüber ehrlich sprechen konnte? Hattet ihr...
Ich würde sagen, nicht gut genug. Also mit einigen ging es gut, also aber nicht alle. Also da sind die Kinder auch sehr unterschiedlich. Also mit zwei unserer Kinder konnte man über alles reden. Und mit zwei waren die eher ein bisschen zurückhaltend. Aber da war es uns wichtig, dass sie mit anderen reden. Die müssen nicht mit mir reden. Das auch zu respektieren, dass sie, und da wiederum Community, andere Ansprechpartner, die vertrauenswürdig sind. Und die meine Stelle in Zeiten, wo mein Kind mich nicht mag, da einspringt und dem Kind genau das Gleiche sagt, was ich sagen würde. Also wenn es gut läuft. Aber ja, es ist uns auch nicht immer gelungen, Christian. Ich wüsste nicht, was wir hätten anders machen können. Manchmal geht es mir auch durch den Kopf. Was würde ich jetzt anders machen? Aber dann sehe ich die Umstände, in denen wir zum Teil waren, mit Schicksalsschlägen und so weiter. Und muss mir selber auch gnädig sein. Mir selber das sagen, was ich einer anderen Frau sagen würde in der Situation. Sei auch mit dir selber gnädig. Dein Kind weiß, dass du es liebst über alles, dass du alles geben würdest, um ihm zu helfen. Und jetzt überlass es ihm, was er damit macht. Vermittle das immer wieder, auch dem erwachsenen Kind, dass du es bedingungslos liebst und da bist für das Kind. bei Geburtstagen, bei was auch immer. Und ich denke, dass, und dann irgendwann mal muss man loslassen und sagen, ich habe nur so viel seelische Energie, über die ich verwalten kann. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ich muss auch verwalten mit meinen Kräften und dem Herrn dienen. Auch nachdem die Kinder das Haus verlassen haben, bin ich im Dienst eines Höheren und das Kapitel einfach dem Herrn überlassen, die Dinge, die besser machen können.
Eine Frage, die wir auch im Vorfeld gehört haben, ist so die Frage nach der richtigen Balance in der Kommunikation. Also wie hartnäckig sollte man im Gespräch über den Glauben sein, das Gespräch suchen, ohne aufdringlich zu werden? Also inwiefern sollte man mit Kindern, die sich auch so vom Glauben abwenden, im Gespräch über den Glauben bleiben oder es lieber eine Zeit lang ruhen lassen? Was hast du da für einen Rat?
Ich würde sagen, wenn die Situation das ergibt, dann gucken mal, Fühle ausstrecken. Du willst du drüber reden? Willst du meine Meinung hören? Und wenn nicht, dann lassen.
Und die Beziehung ist das Wichtigste, ja.
So weit. Beziehung ist das Wichtigste und du weißt nie, wann die Situation einfach eine Tür wieder öffnet. Das Leben bringt manchmal, tischt manchmal Dinge auf, wo auch das Kind es vielleicht anders sieht oder auf einmal selber Kinder hat oder in eine Lebenskrise kommt. Und du musst einfach bereit sein auf Abruf, aber nicht dein ganzes Leben drum kreisen. Das schreckt es nur ab, glaube ich. Einfach da sein, verfügbar sein, das vermitteln, gucken, ob in einer Situation. Ich denke gerade an die Familien in der Bibel, wo man weiß nie, wie das passiert ist. Aber Jesus, seine Geschwister waren nicht wohlwollend ihm gegenüber am Anfang. Aber am Ende schon. Frag mich, was da passiert ist. David, König David auch. Seine Brüder waren richtig verächtlich, abschätzig ihm gegenüber.
Josef, genauso. Ja, Josef, ist mir auch eingefallen.
Ja, wo die alle beieinander waren am Ende. Aber es hat Jahre gedauert. Rahab, auch eine, die ihr ganzes Haus war in dem Haus versammelt und wurden alle miteinander gerettet. Also es gibt schon diese Ich und mein Haus-Geschichte und der Ungläubige geheiligt durch die gläubige Frau. Ich glaube, dieses Prinzip kann man schon in Anspruch nehmen, dass wenn ich echt mit Jesus gehe, das hat irgendwie schon einen Einfluss auf mein Umfeld. Aber nicht immer über Nacht, nicht immer so, wie ich das will und gewiss nicht durch Manipulation oder versuchen, das zu erzwingen.
Nicola, du kennst das aus dem eigenen Erleben. Wie ist es mit Menschen, die Gemeindeverantwortung haben? Wie ist es da mit den Kindern? Die haben besondere Herausforderungen, in denen diese Kinder stehen, wenn dein Vater Pastor ist oder deine Mutter eine bekannte Vortragsrednerin. Was müssen wir uns da bewusst sein, auch als Eltern?
Also ich wurde zum Glück erst nachdem meine Kinder aus dem Haus waren. Es ist besonders schwierig, ja, weil was wir versucht haben, ob es uns gelungen ist oder nicht, ist, dass unsere Kinder genauso pubertieren, Krisen haben dürfen, dass kein besondere geistliche Kraftakten von ihnen verlangt werden oder eingefordert werden. Und dass sie genauso Mist bauen werden wie alle anderen. Und dass das normal ist. Und vielleicht, wie mein Vater immer gesagt hat, Pastorenkinder haben so eine extra Portion Ursünde mit auf den Weg bekommen. Da gibt es auch so einen Spruch auf Deutsch, was nicht stimmt. Die sind einfach normal wie alle anderen, dürfen sie sein. Und dass wir als Eltern nicht mehr von ihnen erwarten wie von anderen, das war unsere Bemühung. Jetzt, wo ich jetzt ein bisschen eine Plattform habe, unterwegs bin, ich versuche das ganz getrennt von der Familie zu halten, dass da keine Erwartungen an sie gestellt werden, dass sie es nicht mal mitkriegen müssen, was ich alles mache, dass sie nicht das Gefühl haben, ich bin nur dafür jetzt und nicht für sie da. Sie sollen, ich weiß, ob es mir gelingt oder nicht, sie sollen mich als Oma, als Mutter mitkriegen, in allererster Linie und nur insoweit, wie sie Interesse haben an das andere. Ich zwinge es ihnen nicht auf oder versuche es zumindest. Genau, aber es fällt mir schwer. Es fiel mir schwer, Frau eines Pastors zu sein. Manchmal habe ich sehr viel dagegen gehadert. Ich fand es ungerecht. den Kindern gegenüber oder mir selber gegenüber. Mein Mann ist der, der also am besten.
Ja. Ich kann das so nachvollziehen, weil ich uns geht es ja auch ähnlich. Also ich bin auch in der Gemeinde verantwortlich, einer der Ältesten. Und das waren schon, gerade wo unsere Kinder kleiner waren, war das eine besondere Herausforderung für meine Frau. Sie hat oft auch im Hinterher gesagt, ja, Schatz, ich war oft einfach alleine da. Hab oft auf dich verzichten müssen. Ja,
genau, ich denke, für die Frau eines Pastors, da fehlt auch ein bisschen die Lobby. In Amerika ist das anders, aber da ist es eine gewisse Einsamkeit schon da, weil du, wie viel kannst du mitteilen, ohne Angst zu haben, dass es weitergetragen wird oder dass es gegen dich gewendet wird oder gegen deinen Mann? Es gibt eine extreme Einsamkeit, die damit zusammenhängt. Und ich muss sagen, ich habe nicht die Lösung drauf. Für mich war es manchmal mehr ein Überlebenshürdenlauf, weil ich meinem Mann natürlich nicht im Weg stehen wollte. Und ich hinter seine Berufung wirklich stehen wollte, das Richtige machen. Und dann aber mit mir selber klarkommen in der Situation. Also ich meine, das ist ein Grund, wieso diese Frauenarbeit mir auf dem Herzen liegt, auch leichte Frauen, weil ich extrem drunter gelitten habe und wirklich bis zur Grenze eines Zusammenbruchs manchmal. Und dass ich, wenn ich irgendwelchen jungen Frauen helfen kann, Strukturen aufzubauen, wo sie mit ihrer Familie Freiraum haben, wo die Kinder auch rebellieren dürfen, ohne dass deine eigene Geistlichkeit in Frage gestellt wird oder getratscht wird und ihnen das Leben noch schwieriger gemacht. Das brennt mir sehr stark auf dem Herzen für jüngere Frauen im Dienst oder verheiratet mit Pastoren und Ältesten. Genau, aber ihr habt es auch irgendwie überlebt.
Ja, doch, nee, dankbar. Ja, meine Frau ist da ein ganz großes Vorbild. Oft mich, wenn ich so zurückschaue, auch oft gefragt, boah, wie hast du das gemacht? Das ist echt stark. Nicola, wie können wir andere betroffene Familien ermutigen, begleiten, ohne übergriffig zu sein? Ja, also gerade wenn sie diese Herausforderungen haben, auch mit den eigenen Kindern, die vielleicht sich anschicken dahin, ihm nicht im Glauben zu sein, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Ich hab gestern noch, wir haben gerade zur Zeit so ein Ehehauskreis und da sind auch einige junge Ehepaare dabei, die junge Familien haben. Und da habe ich gefragt, bin morgen mit der Nicola zusammen. Es geht um das und das Thema. Hab's kurz erklärt. Was wäre für euch so das Allerwichtigste, wo ihr sagt, was ihr am dringendsten brauchen würdet oder euch wünschen würdet für eure Kinder, wenn ihr darüber nachdenkt, ja, dass sie aufwachsen und dass sie vielleicht mal nicht sich für ein Leben mit dem Herrn entscheiden. Und da kam direkt so, ja, dass viele für mein Kind beten. Dass viele für mein Kind beten. Ja, dass es ein Wunsch ist, ja.
Ja. Ja, mein Gebet schadet nie. Ich würde es nur, da bin ich sehr pragmatisch. Ein Kind möchte nicht unbedingt umbetet werden, wenn es in der Situation ist oder als Pflegefall gesehen werden. Oder das würde ich dem Kind nicht vermitteln.
Es muss ja nicht mitkriegen.
Das Kind beten. Es muss es nicht mitkriegen. Das Kind ist dein Kind, ob es mit dem Herrn geht oder nicht. Und gucken, dass da kein Unterschied gemacht wird. Lobpreismusik ausmachen, das Kind kommt rein. Einfach normal bleiben. Also mein Glauben ganz normal, fröhlich weiterleben, mich nicht dafür entschuldigen, aber es dem Kind auch nicht aufdrängen. Manchen Frauen sage ich, get yourself a life. Das Leben ist nicht zu Ende, nur weil dein Kind nicht mit Jesus geht. Biedere dich nicht innerlich an, aber auch dich auch nicht schikanieren lassen. Ein Kind kann, und das ist, was ich nicht verstehe mit christliche Kinder, die ausbüchsen. Wieso müssen sie plötzlich ganz unleidlich werden? Du kannst trotzdem ein anständiger Mensch sein. Also mein Kind, ich kann ihn nicht zwingen, Jesus kennenzulernen, aber er muss sich benehmen. Er muss mich respektieren. Er muss die Hausregel halten. Also dich nicht schikanieren lassen, nicht händeringend durch den Tag gehen, dann wird er dich noch mehr verachten. So ein Stand-up, Shoulders back, geh mit erhobenem Haupt durchs Leben. Wenn es eine Chance gibt, ihn zurückzugewinnen, ist, dass du dein Leben zurückgewinnst.
Das ist ein guter Satz. Sag nochmal, wenn es eine Chance gibt, ihn zurückzugewinnen, ist, dass du dein Leben lebst.
dein Leben zurückgewinnst. Erhobenen Hauptes durchs Leben, nicht mit schleppenden Füßen. Ich bin eine Versagerin, weil ein Kind nicht mit dem Herrn geht. Bist du nicht, sondern richte die Küche neu ein, kauf dir neue Klamotten, geh zu Sport. Ärgere das Kind durch deine Fröhlichkeit. Dass es dich, dir, dass du dein Leben mit dem Herrn gehst. Und ich denke, wenn ich denke, was mich anziehen würde, also das Letzte, was anziehend ist, ist Eltern, die den Kopf hängen und versuchen mit allen Macht, weil dann geht's um deinen Ruf oder geht's um das Kind wieder. Also das wäre die Frage. Und also nicht händeringend. Also das Leben ist lang und Gott hat seine Wege. Abtrünnige Farbe wieder zurückzubringen. Sei einfach da für das Kind und sei normal, natürlich, lustig, fröhlich und zeig das weiterhin, dass das mit dem Herrn gehen eine herrliche, tolle Sache
ist. Ja, boah, das ist richtig gut.
Ich meine, weiß ich, ob ich es selber mache.
Aber Nicola, wie geht man denn damit um, wenn jetzt ein Teil der Kinder glaubt, ein anderer Teil nicht und man lebt noch zusammen unter einem Dach? Also jetzt durchaus mit 16 bis 24-Jährigen oder so. Wie macht man das?
Ja, wenn es Teenies sind. Genau. Also bei uns war Gottesdienstbesuch blieb Pflicht. Auch in den Phasen, wo sie nicht wollten.
Und das ist klar. Aber wenn die jetzt schon ein bisschen älter sind und ihr Ding machen. Jetzt stell dir mal vor, also wie soll ich damit umgehen als Vater, als Mutter, wenn jetzt mein 19-jähriger Sohn, der nicht im Glauben ist, ein Mädel mit nach Hause bringt und will, dass die bei ihm im Zimmer übernachtet.
Da gibt es verschiedene Sichten dazu. Also bei uns ist es, wir waren nie in der unglücklichen Lage. Ich denke, wir würden sagen, nein, nicht in unserem Haus. Ich meine, was er außerhalb macht, ist sein Ding. Das war die Haltung von meinen Eltern. Aber in der Lage war ich noch. Da müsste man Leute fragen, die in der Lage schon waren. Will man, das ist furchtbar. Will man riskieren, die zu vergraulen? Kann man ganz liebevoll vermitteln, wir können einfach nicht dahinter stehen von unserem Glauben her. Ist es okay, wenn wir euch in, gibt es eine liebevolle Art, wie man das zu seinen Prinzipien stehen kann, ohne andere zu vergraulen. Das ist das Spannungsfeld. Und da würde ich einfach den Herrn bitten um Weisheit und das in große Demut und Bescheidenheit vermitteln. Und von dem Kind erwarten, dass wenn er in deinem Haus ist, ist es zu deinen Bedingungen, geschieht alles. Und trotzdem kann man bedingungslose, kann man Liebe und Zuneigung, Wärme vermitteln. In diesem Rahmen. Das ist, was ich anpeilen würde, ohne sagen zu können, dass ich das erfolgreich machen könnte.
Beziehung. Beziehung zu pflegen, den Menschen, das Kind zu gewinnen, aber auch schon Grenzen haben, aber die in Liebe vermitteln. Ne? Habe ich richtig verstanden?
Ich meine, da haben wir ein paar Beispiele in dem Buch, wie das manchen gelungen, wo es von Seiten, von dem Aspekt des Kindes, wo die Kinder das geschätzt haben, dass ihre Eltern den Mut hatten zu sagen, so weit und nicht weiter, Stoppschilder aufzustellen. Es ist mein Haus, es ist mein Geld und da habe ich zu verfügen, egal wie alt das Kind ist. Und sobald das Kind aus dem Haus ist und auf eigenen Füßen, dann bin ich nicht mehr zuständig, aber bis dahin schon. Und gelten meine Regeln. Und das ist kein Beinbruch. Meine Güte, was erwartet ist, zwei verschiedene Zimmerstaffeln. Also komm. Da kann man dem Kind auch ein bisschen entgegenkommen, zutrauen in Liebe. Wir behandeln unsere Kinder zu sehr mit Samthandschuhen. Okay, wenn er sich 3 Wochen lang nicht meldet, danach, weil er sauer ist, so what? Trotzdem an seinen Geburtstag denken und so weiter. Aber ich denke, wir tendieren dazu, uns zu viel schikanieren zu lassen. Zu softy-softy. Und wie ich sage, wie ich die Bibel lese, dass die Bibel traut den Kindern ganz schön viel Verantwortung den eigenen Eltern gegenüber zu und fordert das von ihnen. Und ich denke, wie gesagt, ist es für mich jenseits fromm oder nicht fromm, das ist einfach richtig. Die afrikanischen, heidischen Kulturen machen es besser als wir. Die haben riesigen Respekt vor dem grauen Haupt.
Und es ist, ja, das ist uns so ein bisschen abhandengekommen in unserer westlichen Kultur.
Es sind Fragen, wo es manchmal nicht keinen einzigen richtigen Weg gibt, wo jeder einfach in Weisheit.
Nicola, ich habe hier noch ein paar Fragen, die würde ich dir gerne stellen, weitergeben, die uns im Vorfeld gestellt worden sind. Wann, wie, woran hätten wir merken müssen können, dass sich unser Kind langsam abseilt? Und was hätten wir tun können, das zu verhindern? Gibt es irgendwie Warnzeichen oder?
Ja, spürt man ja selber. Die Beziehung suchen, immer wieder fragen, ohne übergriffig zu werden. Man kann es nicht erzwingen. Wir hatten trotzdem die Regel, wir müssen wissen, mit wem das Kind unterwegs ist, wann es nach Hause kommt. Also diese Struktur aufrecht halten und dazustehen. Mit wem bist du unterwegs und um die Zeit kommst du nach Hause. Kontrollen, wo es unterwegs ist im Internet. Also gewisse Dinge würde ich nicht auf sie verzichten, wenn ich jetzt Teenies im Haus hätte. Zu wissen, wo es unterwegs ist im Internet und mit wem es unterwegs ist und gewisse Stoppschilder aufstellen, auch aufs Risiko hin, dass es Krach gibt. Und sehr früh anfangen im Leben. Zum Beispiel Umgang mit Social Media, da muss die Regeln müssen festlegen, lange bevor die Zeit kommt, heutzutage. Aber ich fühle mit solchen Eltern, weil manchmal ist man hinterher hecheln mit den rasanten Entwicklungen, die da sind. Und aber wiederum nicht händeringend, nicht selbst anklagend, sondern versuchend. Und die anderen Kinder, die Frage kam auch, es gibt andere Geschwister, die anders unterwegs sind und die auch berücksichtigen. Wir hatten auch die Situation, wo wir dann plötzlich gemerkt haben, die anderen leiden drunter. Und wir müssen auch für sie ein Schutz sein und nicht alles zulassen, um in der Hoffnung, dass man ein Kind nicht vergrault. Das darf nicht auf Kosten der anderen sein. Und da wiederum Beziehung, reden, mit den anderen in Kontakt sein und sich die Mühe, die Zeit nehmen, vielleicht andere Bezugspersonen reinholen, die Rat geben können. Ja, aber einfach Antworten gibt es natürlich nicht.
Gut, danke dir. Dann, wie hätten wir merken können, dass unser Kind nicht gerettet, nicht gläubig ist, statt uns in falscher Sicherheit zu wiegen? Ist wahrscheinlich auch wieder Beziehungsfrage, im Gespräch sein, ne? Das ist das Gleiche.
Ja. Und nichts für selbstverständlich nehmen. Du hast am Anfang gesagt, man denkt, es ist ein Selbstläufer. Ist es nie. Und manche Kinder treffen eine Entscheidung für Jesus und dann auf einmal sind sie weg, lassen sich taufen, auf einmal ein ungläubiger Freund. Und da alles, was wir bisher besprochen haben, wenn es eine Lösung gibt, ist das machen, was ich kann, um eine ganz feste, sichere, anziehende, gewinnende Kultur, eine Weide als Hirte, eine grüne Weide zu schaffen.
Wie reagiere ich, wenn ein Geschwisterteil mir vorwirft, ich sei durch meine christliche Erziehung hier total manipuliert, indoktriniert worden? Wie kann ich da mit Liebe und Weisheit drauf reagieren?
Aber wenn ein junger Mensch das sagt.
Der darf auch ein bisschen älter sein. Der eine, die sind beide christlich erzogen worden, ja. Der eine ist im Glauben, der andere nicht. Und der nicht ist, der wirft ihm vor, ja, du bist ja total indoktriniert, manipuliert worden.
Das Schuh würde ich mir nicht anziehen. Ich würde sagen, bist du nicht manipuliert worden? Weg vom Glauben? Wer ist hier manipuliert worden? Also würde ich mich schon ein bisschen wehren. Ja. Das wird mir immer vorgeworfen. Ich bin gehirngewaschen worden. Und ich und meine Schwestern, weil wir sehr, sehr fromm aufgewachsen sind. Meine Antwort ist immer ja. Ich bin Schriftstellerin und Referentin und Lehrerin. Meine Schwester ist Top-Ärztin und die andere Schwester ist auch Dozentin. Kann das sein, dass wir alle nur manipuliert wurden? Ich würde sagen, im Gegenteil, der christliche Glaube gibt mir ein Fundament, auf dem ich das Leben prüfen kann. Christen waren immer Top-Leute in Leistungen, in Reformen, in gesellschaftlichen, also mit den Argumenten, falls die Gegenperson offen wäre dafür. Also ich würde mich da ganz krass nehmen. Ja, ich würde sagen, ich bin nicht die Manipulierte. Die Manipulation ist woanders. Von irgendjemand werden wir geprägt.
Ja,
die Frage ist immer, von wem?
Jemand hat gefragt hier, wie kann ich für meinen erwachsenen Bruder ein Zeugnis sein und ihn auch zum Nachdenken herausfordern, ohne ihn zu überfordern und ihn zu bedrängen und ihn damit noch vielleicht noch sogar noch weiter wegzubringen vom Glauben.
Ja, ich meine, ihr seid die Alltagsmissionare.
Ja, aber jetzt gerade die Herausforderung in der persönlichen, ne, man kennt sich ja, der Prophet gilt nichts in seiner eigenen Stadt. Also ich meine, wie mache ich das? Bin ich dann einfach nur, lege ich dann nur ganz viel Wert auf eine liebevolle Beziehung, respektvoll und so weiter und sage gar nichts über meinen Glauben und warte, bis ich gefragt werde, oder?
Ja, ich meine, deshalb sage ich Alltagsmissionar, das ist wie in jedem Alltags, die tollen Sachen, die ihr immer wieder bringt, Beziehung und dann die Möglichkeiten abwarten. Es ist toll, niederschwellige Angebote in der Gemeinde zu haben, wo man jeden einladen kann. Konzert, Musik, du hättest nur nicht Lust zu kommen. Oder ein Geburtstagsfest, wo man attraktive, gläubige Leute auch dabei hat und das sich mischt. Und da holen wir Tipps von eurer Arbeit immer wieder. Wie kann man zusammenkommen, ohne dass es unnatürlich und komisch ist? Und die persönliche Beziehung warm halten, aber dann gucken, gibt es Möglichkeiten, ohne dass er sich missioniert fühlt und angekündigt. So natürliche Umstände, wo ganz nette Leute zusammenkommen und wo der Glaube einfach nicht eine primäre Sache ist.
Ja, also mit den eigenen leiblichen Geschwistern auch nicht anders als wie mit anderen Menschen.
Genauso wie die so unterschiedlich sind, die leiblichen Geschwister. Ja. Die genauso versuchen zu gewinnen, wie man den Kumpel bei der Arbeit gewinnen will. Und eine natürliche, fröhliche Leichtigkeit. Und niemand will angepredigt und missioniert werden. Es muss durch eure Liebe, wenn sie wissen, dass ihr meine Jünger seid. Dadurch, dass ihr einfach attraktive Leute sind und da können wir dran arbeiten.
Gestern Abend in unserem Ehehauskreis sagte einer, ich habe das von jemandem gehört, auch aus unserer Gemeinde, der hat 29 Jahre für seine Tochter gebetet und dann ist sie zum Glauben gekommen, endlich. Wie bewahrt man als Eltern die Hoffnung, auch wenn nach so vielen Jahren einfach kein sichtbarer Fortschritt ist?
Ich würde es nicht zu einem, wie gesagt, ständig damit beschäftigt, besessen, sich Vorwürfe zu machen, ist nicht der Weg. Get on with your life. Es gibt auch andere Elemente in deinem Leben. Manchmal muss man das ein bisschen ablegen, damit man nicht irrsinnig wird, ja. Und dann abwarten. Wir haben auch eine Freundin von mir. Nach vielen, vielen Jahren ist das Mädel zum Glauben gekommen und hat sich taufen lassen. Einfach so. Den Teil musst du Gott überlassen. Und auch auf gesunde Weise, wie gesagt, es nicht zu deinem Problem machen, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die Bibel relativiert. Es gibt diese emotionalen Ausstiegsklausel für gebrochene Herzen in Familien, vor allem für die Mütter. Und das ist das, deine leibliche Familie ist Plan A, hat ihren Platz. Aber es gibt auch die größere Familie. Was hat Jesus gesagt? Deine Mutter und Brüder suchen dich.
Wer ist denn meine Mutter und Brüder? Das sind die meinen Willen tun. Ja.
Und dann kommen diese Frauen gesegnet, die Brüste, an denen du saugst, also das sentimentale Ausguss. Und das Gebärmutter, das dich tragen konnte. Und er reagiert ziemlich heftig und sagt, was sagt er da? Selig ist der Leib, der dich getragen hat. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Er definiert Familien um. Ein bisschen. Gibt diesen breiteren Rahmen. Und ich glaube, das ist der Trost, Christian. Mordecai und Esther, sie waren nicht seine natürliche Tochter. Diese geschenkte Familie, er setzt die Einsamen in Familien. Und das sind auch wenn meine Mutter, das ist der Zahn, wenn meine Mutter und Vater mich im Stich lassen, du greifst mich auf, wenn meine Kinder mich im Stich lassen. Und ich sitze da mit leeren Händen im Späteren und frage mich, was ich falsch gemacht habe. Du nimmst dich meiner an. Und ich denke, das ist eine immense Trost. Jesus hat am Kreuz hat seine Mutter Johannes anvertraut, ja? Nicht ihren Kindern. Ja. Interessant. Also er war irgendwie enger verbunden mit Johannes. Ja. Wenn das nicht ein Trost ist, Ja, das sind, und das war für mich in Zeiten, wo ich dachte, es gibt andere Jugendliche, die mit denen ich mehr gemeinsam habe als mit meinen Kindern. Diese Phasen gab es auch immer wieder, wo ich denke, oh, ich hätte gerne die Beziehung mit meinem Kind. Das gibt es auch in der Bibel, dieses Phänomen, dass du die breitere Familie hast. Es gibt diese Phasen. Und es ist nicht verwerflich. Also dann darfst du das als deine Familie auch nehmen. Und es wiederum, für Singles ist es eine gute Nachricht, wie auch für Witwen und Witwer, für gebrochene Familien, von denen es immer mehr gibt. Der Herr hat eine Familie für uns. Und je mehr wir uns in seiner Familie zu Hause fühlen, wiederum, desto größer die Chance, dass die leibliche Familie, an der wir natürlich hängen, mit ganzem Herzen, welche Eltern würden es nicht alles geben, um das Kind wieder ans Herz zu drücken, dass dir den Rücken gekehrt hat, für was für immer für Gründe. Aber er hat seine Vorsorge dafür getroffen. Und das ist immer mein Wort auch an die Frauen, die ihre Enkelkinder nicht sehen dürfen oder wo totale Entfremdung passiert ist und die wirklich nur sitzen und heulen. Der Herr hat für dich eine Familie irgendwo. Finde andere Kinder, um die du dich kümmern kannst oder schenk dein Leben weg an andere. Es hängt nicht alles nur an diese Blutsband.
Wow, genau. Schön. Das war ein richtig schönes Schlusswort. Ja, was ist deine eigene größte Herausforderung bei dem Thema, Nicola?
Ein Thema Kinder. Kindererziehung überhaupt ist, dass ich das so recht machen will. So recht machen will. Und viel zu viel, dass ich manchmal zu fest halte und innerlich nicht abgeben kann. Und das muss ich. Ich meine, ein Kind ist gerade ins Ausland gezogen für 6 Monate. Das fällt mir so schwer. 2 Leben im Ausland, das fällt mir so schwer. Und da muss ich das tatsächlich in die Tat umsetzen, was ich jetzt die ganze Zeit sage. Ich habe meine Aufgabe vom Herrn, die Kinder sind aus dem Haus und ich denke viel mehr an sie als sie an mich. Das fällt mir schwer. Aber es ist normal. Die sind beschäftigt mit ihren kleinen Kindern, mit ihren Lebensherausforderungen und ich sitze hier in einem leeren Haus. Ich glaube, das ist eine schwierige Zeit. Empty Nest Syndrome. Ich dachte, mich würde es nie treffen. Ich bin ja immer andere Standbeine gehabt im Leben. Habe ich ja auch immer gehabt und würde ich auch empfehlen, dass du wirklich andere Quellen hast für Freude und Sinn in deinem Leben und nicht nur um die Kinder kreist. Das muss dann irgendwie schwer werden später, wenn sie dich nicht mehr so brauchen. Aber dass sie mich nicht so mehr brauchen, ja, das fällt mir schon schwer.
Ja. So. Steht uns noch ein bisschen bevor. 2 sind schon aus dem Haus, aber kommen immer wieder zurück, weil sie noch nicht verheiratet sind.
Ja, daheim,
2 sind noch zu Hause. Genau. Du, Nicola, letzte Frage. Welchen Tipp hast du zum Thema Alltagsmission in der eigenen Familie für unsere Hörer, die man gleich sofort umsetzen kann?
Alltagsmission der eigenen Familie? Authentisch, weil die Familie kriegt mit, wer du wirklich bist und wie echt das alles ist. Und da bist du am meisten herausgefordert, würde ich sagen, in der Familie, in der Ehe und bei den Kindern. Da kannst du kein Show mehr abziehen, du kannst kein Sonntagsgesicht mehr aufziehen, sondern in deinen Launen, die kriegen dich mit, wenn du müde bist, die kriegen dich mit, wenn du keine Lust hast, wenn du fix und fertig bist, deine Tränen kriegen sie mit und es ist gut so. Und da authentisch zu leben, demütig zu leben, Fehler zuzugeben, und trotzdem, unser Christsein ist nicht ein Show, ist nicht ein ich habe mich im Griff. Christsein, ich bin gerettet, unverdient, begnadigt. Ich bin ein Bettler, der eine Quelle von Essen gefunden hat. Mehr als das. Nie wachse ich drüber hinaus. Ich bleibe a sinner saved by grace, genauso wie meine Kinder, eine Sünde gerettet durch Gnade. Und das darf mich sehr demütig machen, sehr ehrlich, schnell sich zu entschuldigen, wenn man daneben war. Und ringen um Riesenleichtigkeit im Glauben. Ich darf Fehler haben, ich darf mich entschuldigen dafür, ich darf mein Bestes geben. Viel Humor, finde alles lustig.
Lach über dich selber.
Lach in allem erstmal über dich selber, genau, und sei ehrlich. Und ich denke, so um den Dreh herum würde ich jetzt, wenn ich Kinder noch zu Hause hätte versuchen, so ein Christsein zu leben. Wir sind einfach begnadigte Sünder, wir bleiben das. Und je mehr wir das erkennen, desto schneller sind wir, uns zu entschuldigen, uns zu demütigen und anderen zu dienen und glücklich zu machen.
So würde Nicola, ich vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Das war sehr wertvoll und hilfreich für mich selber auch. Ermutigend. Danke dir für deine Zeit hier.
Ich hoffe es. Genau. Ich wünsche, es gäbe leichte Antworten auf alles, aber vielleicht ist das die Antwort, dass es das nicht gibt. Und wir können uns auch darin entspannen und freuen über Jesus, hängen bleiben an ihm in Dankbarkeit und Liebe für das, was er für uns getan hat. Das Kreuz Jesu bleibt die Lösung und die Mitte, auch in all diesen unbeantworteten
Fragen und Spannungsfragen. Gut. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nicola.
Tschüss von mir auch.